jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema, warum ihr alle hier seid. Das ist der Stefan Leipwart. Stefan ist vom CCC Stuttgart und auch so ein netter Kollege, den ich sehr schätze und mit dem ich immer sehr gerne zusammenarbeite. Und wir haben, ich sag mal, diesen Palantir-Prozess in den, ja, so im letzten Jahr oder seitdem wir davon Wind bekommen haben, begleitet. Und Leibi wird euch jetzt mal was über Palantir in Baden-Württemberg erzählen und ja, dass wir Predictive Policing haben. So, begrüßt Leibi. Gut.
Es war eigentlich mein Mikro.
Du kriegst dein Mikro wieder, dann kannst du wandern.
Hi, schön, dass ihr da seid, um euch den Talk anzuhören, und an der Stelle auch ganz, ganz vielen Dank an alle, die die Veranstaltung möglich machen. Richtig cool, danke dafür. Ja, ich versuche in der nächsten Stunde mal so einen groben Ritt durch das Thema hier zu machen. Vollständig kann es in der Zeit nicht sein, dafür haben wir ja noch die Fragen am Ende. Ihr müsst auch keine Fotos von den Folien machen, weil die Präsentation online steht. Am Schluss von der Präsentation steht der Link mit einem QR-Code, dann könnt ihr euch die Präsentation auch online angucken. Thematisch, ja, fange ich mal damit an, wie, was ist Palantir, also konkret die Software Gotham überhaupt, wie ist die in Baden-Württemberg zustande gekommen, wie sieht der Widerstand dagegen aus oder wie hat er ausgesehen, und dann wird es auch so ein bisschen hobbyjuristisch, also wir schauen uns ein paar Passagen aus dem Gesetz an, einfach aus dem Grund, weil ja, die so ein paar Fakten reinzubringen, hilft einem ein bisschen besser, das Thema zu verstehen und es auch sauber einordnen zu können. Also was ist überhaupt in dem zugrunde liegenden Polizeigesetz möglich und was nicht? Weil da geht die Diskussion in der Öffentlichkeit ein bisschen durcheinander und vielleicht hilft euch das ein bisschen, das Thema besser einzuordnen. Legen wir los. Die Kollegen von Palantir sind relativ stark in der Öffentlichkeitsarbeit und haben dementsprechend eine Webseite, in dem sie auch groß PR machen für ihre Software. Das ist im Prinzip ein Mitschnitt von der Werbewebseite für Gotham. Da zeigen die, was die alles so können und sparen nicht damit zu protzen. Ich finde, wenn man es anguckt, bekommt man eher Angst, aber die finden das offensichtlich ziemlich cool und halten da auch nicht hinterm Berg damit. Schauen wir ein bisschen auf ein paar Werbeunterlagen, die es von Palantir zu Gotham gibt. Die Folien, die jetzt kommen, sind freundlicherweise zur Verfügung gestellt von der GDP. Also einer Polizeigewerkschaft, die haben eine Webseite, auf der sie ja vermutlich in Zusammenarbeit mit Palantir für Gotham werben und so ein bisschen zeigen, wie die Software eigentlich aussieht und also die Grundfunktionalitäten und die Benutzeroberfläche. Das heißt nicht zwangsläufig, dass die Software in Baden-Württemberg auch so aussieht, aber man bekommt so ein bisschen einen Eindruck vom Aufbauen und von den Funktionen. Also grundsätzlich, ich weiß nicht, die von euch den Vortrag heute um 6 schon gesehen haben, gibt es da jetzt nicht arg viel Neues. Man sieht im Prinzip, es beginnt mit unstrukturierten Daten. Die Software strukturiert die und stellt die dann in der Benutzeroberfläche zur Verfügung. Es gibt verschiedene Arten, die dann visualisieren zu lassen, auszuwerten. Für die Analysten, die die Software bedienen, und für die Administratoren gibt es noch das Management dahinter, das dann auch beispielsweise den Datenschutz gewährleisten soll. Hier sieht man einen Blick auf die Benutzeroberfläche, in dem Fall eine Akte von einer möglichen Zielperson. Man sieht die verknüpften Daten, die man dann in dem Fall im Interface zu der gesuchten Person abrufen kann. Eigenschaften von der Person, verknüpfte Dokumente, Kontakte, Fotos. Auch die Netzwerke kann man in der Software visualisieren. Also ich habe in dem Fall wieder hier die Zielperson und die verknüpften Daten. Also welche Daten habe ich zu der Person in meiner Datenbank? Telefonnummern, zugelassene Autos, alles Mögliche. Auf Knopfdruck soll das abrufbar sein. Was es ebenso gibt, solche Heatmaps nennt man sowas, also bei sogenannten Gefahrenlagen, also zu irgendeiner Situation, lassen sich hier Schwerpunkte von gesuchten Personen oder von Ereignissen oder Gruppen visualisieren, wo halten die sich besonders auf. All das lässt sich dann praktisch exportieren, um es beispielsweise für ein Ermittlungsverfahren einem Gericht zur Verfügung zu stellen. Da lässt sich dann ein Ermittlungsbericht erstellen, in dem die Daten nochmal strukturiert visualisiert werden, um sie dann weiterzugeben. Hinter Palantir stehen zwei bekannte Persönlichkeiten. Links der Peter, rechts der Alex. Der Peter ist in Frankfurt geboren. Ich weiß nicht, ob er eine deutsche Staatsbürgerschaft noch hat. Der Alex ist in den USA geboren, hat allerdings in Frankfurt studiert und auch promoviert in Philosophie auf Deutsch. Also die sprechen beide mutmaßlich fließend Deutsch. Und ja, da will ich jetzt nicht allzu weit in die Tiefe gehen. Die meisten von euch kennen die Kollegen, der Peter Thiel. Sie sind beide Mitgründer, der Peter Thiel, Finanzinvestor, aber auch jemand mit großem politischen Einfluss auf die US-Politik. Und der Herr Karp, aktuell CEO von Palantir, mit auch einer deutlich rechten politischen Agenda. Dann gehen wir in die Timeline sozusagen des Entstehens von dem zugrunde liegenden Polizeigesetz und der Einführung von Palantir. Begonnen hat es mit 2021 mit dem Koalitionsvertrag zwischen Grün-Schwarz. Da war noch nicht klar, dass dieses Tool kommen wird, sondern es gab nur einen einzigen Satz, der da einem Angst machen konnte, nämlich für die Auswertung von Datenmengen braucht es geeignete Software und Hardware sowie eine gute Anbindung. Es kann natürlich jetzt viel sein, aber wenn man so ein bisschen die Historie aus den anderen Bundesländern kennt, war einem klar, was da schwant, nämlich dass die auch ein Tool zur Datenanalyse beschaffen wollen. Natürlich wurde in dem Zug noch keine Software genannt, aber die Richtung war schon mal klar. Und in den anderen Bundesländern, in denen es zu dem Zeitpunkt schon Software für Datenanalysen gegeben hat, beispielsweise in Hessen, wurde Palantir verwendet, weil es zu dem Zeitpunkt auch keine namhaften Alternativen gegeben hat. 3 Jahre später wurde es dann konkreter. Das Kabinett in Baden-Württemberg hat ein umfassendes Sicherheitspaket beschlossen und da war das erste Mal konkret von Palantir die Rede, auch wenn der Name selbst nicht genannt wurde. Nämlich in Hessen und auch in Baden-Württemberg, die benutzen diesen Namen Gotham nicht und Palantir nicht in ihrer Kommunikation nach außen. Sie stellen das immer als technologieoffen dar, benutzen aber hier schon das erste Mal prominent den Namen Vera, der Synonym, also der praktisch der interne Name für Gotham ist. Und an der Stelle war klar, die wollen Gotham beschaffen, schreiben es aber jetzt hier konkret noch nicht hin. Sie sagen nur, dass Sie große Datenmengen, nämlich petabyteweise Daten, sicherstellen und die müssen ausgewertet werden. Und Sie wollen einfach Täter finden und brauchen dazu ein Tool, mit dem Sie das auf Knopfdruck tun können. Und ohne so ein Tool droht praktisch der Untergang der Demokratie bei uns, weil dieses Tool ist unabdingbar für effiziente und erfolgreiche Kriminalitätsbekämpfung. Ohne so ein Tool geht es nicht, deswegen braucht es das. Und auch hier schon, man sieht es auch in der Überschrift, wird das erste Mal davon gesprochen, dass ein KI-basiertes Tool verwendet werden soll, um Straftaten zu verhindern. Dann ging es relativ schnell, aber noch nicht wirklich öffentlich. Das war erst später, nämlich einer der Polizeipräsidenten, nämlich der nette Herr Berger, hat Kraft seines Amtes einen Vertrag mit Palantir geschlossen. Das war in dem Fall ohne Ausschreibung möglich, da er sich mit seinem Vertrag dem bayerischen Rahmenvertrag von Palantir angeschlossen hatte. Also die haben praktisch einen Rahmenvertrag gemacht, die Bayern, in die jedes Bundesland und wahrscheinlich auch der Bund zusätzlich mit einsteigen konnte. Und für den geringen Betrag von 25 Millionen Euro hat dann Baden-Württemberg Palantir beschafft. Zu dem Zeitpunkt gab es die nötige Gesetzesgrundlage nämlich allerdings noch nicht. Das heißt, der Polizeipräsident hat die Software gekauft, die er zu dem Zeitpunkt nicht benutzen durfte. Er war sich allerdings seiner Sache recht sicher, weil ja im Kabinett schon beschlossen wurde, dass so ein Sicherheitspaket, dass dieses neue Polizeigesetz kommen wird, was die Rechtsgrundlage schaffen wird. Von daher kann man das jetzt fragwürdig finden, aber offensichtlich hatte er die Rückendeckung von seinem Chef, auch wenn es im Nachgang dann Diskussionen gab, dass der damalige Innenminister Strobel nicht wusste, dass sein Mitarbeiter so einen Vertrag abgeschlossen hat. Aber die Tatsache, dass er danach auch nicht entlassen wurde, zeigt ja recht offensichtlich, dass er da Rückendeckung hatte. Dann wurde es konkreter mit dem Gesetz. Das Kabinett hat das Gesetz beschlossen. Also man muss dazu sagen, das Gesetzgebungsverfahren ist ja in der Regel so, dass aus dem Ministerium das Gesetz kommt, dann beschließt das Kabinett das Gesetz, es hat allerdings dadurch noch keine Rechtsbindung, sondern das Gesetz muss das Parlament verabschieden, aber wenn es schon mal durchs Kabinett geht, heißt es im Klartext, dass hinter den Kulissen schon alles klar ist. Das heißt, die Grünen und die CDU sind sich einig bei dem Thema und der Rest wird dann bloß noch Formsache sein. So war es dann auch. Ein paar Monate später wurde das Gesetz im Landtag beschlossen. Auch hier keine große Diskussion. Es gab die nötigen Aussprachen, die es dazu gibt. Die waren aber innerhalb der Regierung wenig kritisch. Und das sogenannte Strucksche Gesetz, dass kein Gesetz so das Parlament verlässt, wie es reinkommt, hat in dem Fall nicht gezogen, sondern das Parlament hat das Gesetz 1:1 so beschlossen, wie es von der Regierung ins Parlament gegeben wurde. Genau, der jetzige Stand sieht so aus, dass nach meinem Verständnis die Software noch nicht läuft. Denn, woraus kann ich das schließen? Im Gesetz steht drin, dass es für die spätere Nutzung von der Software eine Verwaltungsvorschrift braucht. In der sind einige wichtige Details geregelt und diese Verwaltungsvorschrift muss veröffentlicht werden. Ich habe dann im März überfragt den Staat nach der Verwaltungsvorschrift gefragt. Die Anfrage wurde abgelehnt und zwar schon deswegen, also formal deswegen, weil diese Verwaltungsvorschrift veröffentlicht wird und zu dem Zeitpunkt war sie es zum einen nicht. Das ist praktisch der Satz, den ich jetzt hier raus kopiert habe. Und gleichzeitig hat mir der nette Mitarbeiter auch den Link geschickt auf die Plattform, wo die dann veröffentlicht wird. Und heute vor einer Stunde habe ich da noch nichts gefunden. Das mag auch daran liegen, dass die Seite nicht einfach zu bedienen ist, aber ich würde mich mal so weit aus dem Fenster lehnen, dass die Verwaltungsvorschrift tatsächlich noch nicht erlassen wurde und demnach die Software noch nicht verwendet wird, und würde sie doch verwendet, wäre es illegal. Davon gehen wir ja alle nicht aus. Vielleicht zum Hintergrund, da kann man jetzt spekulieren, warum das noch nicht passiert ist. Wissen tue ich es nicht. Möglicherweise haben die ein Stück weit ein Problem, die praktische Umsetzung zu realisieren, weil die Vorgaben im Gesetz sind einigermaßen restriktiv. Zum Hintergrund, die Vertragsgrundlage, wie gesagt, war der Rahmenvertrag aus Bayern, und betrieben wird die Plattform laut Aussagen im Landtag im Rechenzentrum in Hessen, in dem auch das hessische Vera läuft, weil die Hessen praktisch schon ein Rechenzentrum haben, das, was IT-Sicherheit und Datenschutz anbelangt, ja, da ausreichend sein soll, und die Baden-Württemberger mutmaßlich nicht auch noch so ein Rechenzentrum aufbauen wollten, sondern möglichst schnell live gehen wollten und sich und deshalb mit den Hessen hier kooperieren, um das alles zu beschleunigen. Dann kann ich euch nicht ersparen, oder will ich euch nicht ersparen, ein paar Sätze aus dem Gesetz kurz anzugucken, nämlich beginnt mit, in welchen Fällen darf eigentlich diese Analyseplattform verwendet werden. Da gibt es grundsätzlich mal drei Stück, die die Nutzung begrenzen sollen. Also ich habe es in Anführungszeichen geschrieben, weil, obwohl wir mehrheitlich und zumindest ich kein Jurist sind, kann man sich trotzdem mal durchlesen und sieht, dass das dann doch recht weich ist, weil das in aller Regel im Ermessen von den Beamten liegt, zu entscheiden, dass jetzt so ein Fall vorliegt, in dem sie die Plattform einsetzen dürfen. Also sie dürfen es einsetzen für die Gefahr, bei einer Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person, für den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder für Sachen von bedeutendem Wert, deren Erhaltung im öffentlichen Interesse geboten ist. Also ja, da fällt wirklich viel drunter. Noch dazu kommt Satz als Abschnitt 2, und außerdem kann die Plattform verwendet werden, wenn bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass in einem überschaubaren Zeitraum, wie auch immer der Zeitraum sein mag, ja, auf einer konkretisierten Weise eine Straftat von erheblicher Bedeutung begangen wird. Auch da gibt es unter Juristen dann für diese ganzen Begriffe wiederum Aufschlüsselungen. Was bedeutet das? Also das sind juristische Begriffe und nicht zwangsläufig umgangssprachliche Begriffe. Von daher stehen da schon nochmal Definitionen dahinter, aber die sind offensichtlich weit gefasst. Und also alle drei Sachen müssen bei diesem Abschnitt zusammenkommen, und zwar die Tatsache zusätzlich, dass noch so eine automatische Datenanalyse zur Verhütung der Straftat erforderlich ist. Woher auch immer man das weiß, vielleicht weil man sich sonst keine Gedanken gemacht hat oder gar keine anderen Mittel versucht hat. Genau, und das Dritte praktisch noch, um es abzurunden, dass die Straftat wirklich auch geeignet ist, dieses geschützte Rechtsgut zu gefährden. Und der dritte Absatz ist, man darf die Plattform auch benutzen, wenn bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass besonders schwere Straftaten begangen werden und die automatisierte Datenanalyse zur Verhütung dieser Straftat erforderlich ist. Auch hier stellt sich mir beim Lesen die Frage, woher weiß ich denn, dass so ein Fall gegeben ist? Also Natürlich in der Praxis wird man sich mutmaßlich dann auf die Aussagen von der Polizei verlassen müssen, weil man kann ja nicht durch die Zeit reisen und jemanden dazu zwingen oder nachweisen lassen, dass es auch anders gegangen wäre. Also im Prinzip öffnet diese Bemächtigung für ganz, ganz viele Nutzungsfälle die Türen und ist aus meiner Sicht weniger eine Begrenzung, deswegen habe ich es auch in Anführungszeichen geschrieben, sondern einfach eine weitreichende Nutzungserlaubnis. Dann, auch weil es dazu oft Diskussionen gibt, habe ich nochmal rausgenommen, welche Datenquellen denn in dieser Plattform verwendet werden können. Wir haben ja eingangs gesehen, dass praktisch die Software, in dem Fall jetzt hier Gotham, unstrukturierte Daten oder Daten aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Quellen zusammenführt. Und diese Daten liegen in unterschiedlichen Formaten vor, aus unterschiedlichen Datenbanken. Und hier ist jetzt mal auch natürlich sehr weitreichend definiert, woher die eigentlich kommen können. Also eigene Falldaten der Polizei, sonstige Falldaten, Daten aus polizeilichen Auskunftssystemen und Daten aus polizeilichem Informationsaustausch. Das heißt, wir reden hier nicht nur über baden-württembergische polizeiliche Datenbanken, sondern die aus allen anderen Bundesländern, die vom Bund, die von Europol, mutmaßlich auch die von Interpol. Nicht ganz klar geht für mich daraus hervor, ob auch Daten beispielsweise vom Verfassungsschutz oder von ausländischen Behörden oder Diensten mit rein gespielt werden dürfen. Aber ich gehe davon aus, zusätzlich Verkehrsdaten, Daten aus Asservaten, also beschlagnahmten Geräten beispielsweise und gezielte Abfragen aus landesfremden Datenbeständen, also aus anderen Ländern und Daten in besonders geführten staatlichen Registern. Also auch hier eine ganz, ganz große Anzahl von Datenquellen, die alle in die Software eingespielt werden dürfen. Es gibt aber auch Beschränkungen, nämlich in einem der drei Fällen dürfen keine Funkzellenabfragen sowie Kommunikationsdaten hinzugezogen werden. Das beschränkt aber nur einen der Anwendungsfälle und heißt, in den anderen Fällen ist es tatsächlich wirklich möglich. Das Gute, zumindest im Gesetzestext, ist, dass unbeteiligte Personen geschützt werden sollen. Und das haben die wirklich sehr konkret und hart formuliert. Mutmaßlich ist das eine Reaktion auf Bundesverfassungsgerichtsurteile zu dem Thema beispielsweise in Hessen, in denen Gesetze zur automatischen Datenanalyse teilweise für nicht verfassungskonform eingestuft wurden und nachgebessert werden mussten. Die Baden-Württemberger haben sich diese Urteile gut angeguckt und aus meiner Sicht da wenig Lücken gelassen. Also die haben keine Passagen drin, die offensichtlich verfassungswidrig sind. Also man kann nicht das Gesetz lesen und sieht schon direkt Abschnitte, wo man sagt, das wurde bereits vom Bundesverfassungsgericht in anderen Ländern gekippt. Also da haben die durchaus draus gelernt. Und deswegen schreiben sie rein, zum Schutz unbeteiligter Personen werden deren personenbezogene Vorgangsdaten in eine automatische Datenanalyse nicht einbezogen. Und das soll nicht nur, ist nicht nur eine hehre Vorgabe, sondern die stellen wirklich konkret nochmal klar, dass es durch technisch-organisatorische Vorkehrungen sichergestellt werden muss, dass das wirklich auch nicht passiert. Und den Teil finde ich ziemlich spannend, weil ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie sowas funktioniert. Also wenn ich mit der Plattform recherchiere, dann kenne ich ja das Ergebnis noch nicht. Und trotzdem soll ich vorher schon wissen, dass unbeteiligte Personen nicht Teil der Recherche sind. Also das finde ich sportlich. Ich kann mir in der Praxis nicht vorstellen, die das machen sollen. Also im Gesetz wird festgelegt, dass es dass die Daten kategorisiert werden und dadurch soll das ermöglicht werden. Aber wie gesagt, für mich unklar, wie man vorher schon weiß, wen man nicht angucken oder wen man nicht analysieren darf, wenn ich das Ergebnis der Analyse ja noch vorher gar nicht kenne. So, da bin ich tatsächlich gespannt, oder naja, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, aber ich bin gespannt, wie die es versuchen umzusetzen. Dann diskutieren wir öffentlich auch immer wieder über das Thema Internetanbindung und auch da gibt es eine auf den ersten Blick eindeutige Regelung, nämlich eine direkte Anbindung der Analyseplattform an Internetdienste ist unzulässig. Man kann sich das mutmaßlich in dem Rechenzentrum, in dem das läuft, so vorstellen, dass das in einem Art Intranet läuft, das heißt in einem gesicherten Polizeinetz, das mit den anderen Polizeidatenbanken nicht übers öffentliche Internet verbunden ist. Und von daher darf es keine direkte Anbindung ans Internet geben. Also ich kann über die Plattform nicht eine direkte Internetrecherche machen dürfen. Aber sie haben sich eine schöne Hintertür eingebaut, und indem sie sagen, dass einzelne gesondert gespeicherte Daten aus Internetquellen ergänzend einbezogen werden dürfen, wenn es im Einzelfall erforderlich ist. Also die Erforderlichkeit, die bewertet dann wieder die Polizei selber. Und einzeln gesondert gespeicherte Daten ist ein sehr schwammiger Begriff. Also für mich ist es eher ein Freibrief für, man darf im Prinzip doch Internetdaten verwenden, ich muss sie halt vorher nur von der Plattform exportieren und dann gesondert einspeisen. Also es funktioniert nicht vollautomatisch, aber doch können die Beamten gezielt für mich, also praktisch fast schon unbegrenzte Anzahl von gesondert gespeicherten Daten doch in die Plattform integrieren. Also hier klingt es gut und hier klingt es dann wieder weniger gut. Für mich unterm Strich, ja, gut, dass es keine direkte Internetanbindung gibt, aber die gesonderte Einspeisung macht dann doch wieder extrem viel möglich, was dann besorgniserregend ist aus meiner Sicht. Auch diskutieren wir ganz oft das Thema KI. Da ist es auch ein bisschen unklar, was die da wirklich machen wollen. Wir hatten vorhin gesehen, bei dem Beschluss vom Kabinett zum Thema Sicherheitspaket, da haben sie noch geschrieben, sie wollen KI benutzen. Im Gesetz ist KI nicht explizit untersagt. Der damalige Innenminister Strobel hat jedoch öffentlich gesagt, dass mit Gotham kein KI benutzt wird. Und auch die Hessen behaupten ja von sich, dass in deren Software keine KI verwendet wird. Und das Gesetz ist in dem Fall, vielleicht gucke ich das zu arg aus einer Techie-Brille an, aber auch relativ konkret. Sie schreiben nämlich, es sei sicherzustellen, dass diskriminierende Algorithmen weder herausgebindelt noch verwendet werden. Und aus meiner Sicht ist es mit KI nicht sicherzustellen. Also eine sogenannte KI hat ja keinen Programmcode, sondern die ist nicht deterministisch. Also ich kann nicht vorher bestimmen, was die macht, sondern die hat ja je nach verwendeter Technologie, ist die ja mit Daten trainiert und ich kann die nachher nur auf meine neuen Daten anwenden. Ich sehe aber nicht, was die macht, also die ist eine Blackbox. Und man sieht in ganz vielen Fällen, dass solche KIs tatsächlich stark diskriminierend sind, weil die ja mit diskriminierenden Trainingsdaten gefüttert ist. Also wir alle kennen das ja aus solchen Themen wie Racial Profiling. Da haben wir Beamte, die mit einer bestimmten Brille Kontrollen machen, also bestimmte Bevölkerungsgruppen verstärkt kontrollieren. Dadurch sind die dann verstärkt in der Kriminalitätsstatistik und man kann nachher sagen, ja klar, kontrollieren wir die öfter, weil die sind ja auch viel öfters kriminell. Eine KI, die auf so einer Datengrundlage trainiert ist, die ist ja ebenfalls diskriminierend. dann sicherzustellen, dass sowas nicht passiert, ist aus meiner Sicht in der Konsequenz, heißt es, dass man KI nicht verwenden darf, um eine gesetzeskonforme Plattform zu betreiben. Was die wirklich machen, wissen wir nicht. Die größte Stärke von Gotham, mit der ja auch Palantir massiv wirbt, ist ja eben die Nutzung von KI. Die rauszuschneiden, da bin ich gespannt, ob sie das wirklich machen, und wir haben den großen Nachteil, dass wir es wahrscheinlich nicht erfahren werden, es sei denn, wir haben irgendeinen Whistleblower, der dazu mal was veröffentlicht. Rein vom Gesetzestext hört sich's für mich erstmal gut an. In dem Punkt. Dann, wie findet eine Kontrolle statt? Also wir haben zum einen, das habe ich hier nicht auf der Folie, gibt es eine Verpflichtung, dass dass das System dem LFDI zur Prüfung vorgelegt wird. Der darf das dann prüfen und darf dann seine Stellungnahme dazu abgeben. Die ist natürlich nicht verbindlich. Also der könnte dann beispielsweise große Kritik üben, die muss die Polizei aber nicht berücksichtigen. Zusätzlich muss die Polizei bei größeren Änderungen an der Plattform ebenfalls den LFDI hinzuziehen. Darüber hinaus gibt es nicht viel öffentliche Kontrolle, im Prinzip relativ wenig. Wir haben in Baden-Württemberg ein parlamentarisches Kontrollgremium, das die Polizei und die Geheimdienste kontrolliert. Die Polizei muss bezüglich dieser automatischen Datenanalyse vierteljährlich unterrichten und das parlamentarische Kontrollgremium hat dann die Möglichkeit, sofern es die Mitglieder interessiert, dann nochmal konkret zu einzelnen Maßnahmen berichten zu lassen. Behalte das mal im Hinterkopf. Ich zeige nachher ein Beispiel aus Hessen, wie oft die Plattform benutzen. Darüber hinaus ist das Innenministerium verpflichtet, die Öffentlichkeit jährlich über die Maßnahmen zu informieren, aber auch nicht detailliert. Wir können eher davon ausgehen, dass wir so einen kleinen Transparenzbericht sehen werden, à la wir haben es dieses Jahr 10.000 Mal benutzt. Also ich denke, wir werden uns da keinen großen Transparenzbericht anschauen können, in dem die uns erklären, wozu die Plattform benutzt haben. In der öffentlichen Diskussion hat die Polizei das immer dargestellt als ein Tool für wirklich schwere Straftaten, also so nach dem Motto, das brauchen wir nicht öfters als einmal im Monat, aber dann gilt es auch. Ich zweifle daran, dass es ein Tool sein wird, was selten benutzt wird, ganz im Gegenteil. In der Realität sieht es nämlich beispielsweise so aus, hier ein Beispiel aus Hessen. Die Hessen benutzen deren Hessen-Data 15.000 Mal im Jahr. Das heißt, es könnte mal auf den Tag runterrechnen. Man kann im Prinzip sagen, ich sehe das so, und das schreiben sie auch, sagen die Hessen auch selber, dass diese neue Plattform sei ein Kernstück der Ermittlungsarbeit. Also die benutzen das praktisch ständig. Und ich würde auch davon ausgehen, dass es in Baden-Württemberg nicht anders aussieht. Also dass das de facto das Standardtool für die Polizei sein wird, weil es wahrscheinlich auch das Tool ist, mit dem die dann die meisten Ergebnisse kriegen. Und für die Polizei ja auch viel einfacher ist, es in ihr Google für die Polizei einzugeben, als händisch Datenbanken zu durchsuchen. Also wir können davon ausgehen, dass es eben nicht nur für schwerste Straftaten benutzt wird, sondern dass es beginnend bei Drogendelikten für ganz, ganz viele Themen regelmäßig eingesetzt wird. Widerstand. Ja, im Prinzip seit dann dieser Kabinettsbeschluss zum neuen Sicherheitsgesetz öffentlich wurde, gab es öffentlichen Widerstand. Einige Gruppen aus Baden-Württemberg haben sich daraufhin zu einem Bündnis zusammengeschlossen gegen die Einführung von Palantir in Baden-Württemberg, weil ja, ich war daran bin und war daran auch beteiligt, ja, weil wir es einfach nicht gut fanden. Ich persönlich wäre gerne noch einen Schritt weiter gegangen und bin eigentlich fundamental gegen das ganze Gesetz. Wir haben uns dann aber doch ein Stück weit auch schweren Herzens dazu entschieden, dass wir erstmal eine Kampagne gegen Palantir machen. Ein Stück weit aus der Erfahrung raus, dass gegen Polizeigesetze Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit Druck aufzubauen, das ist extrem schwierig, weil die Mehrheit der Bevölkerung zum einen ein sehr hohes Vertrauen in die Polizei hat und man in wirklich Schwierigkeiten hat zu sagen, die Polizei darf irgendwas nicht, weil die natürlich öffentlich immer argumentieren, wir sind gegen, also wir wollen ja nur Verbrechen verhindern und da kann ja niemand was dagegen sein, ne, vertraut uns doch, wir machen da schon nichts Falsches und es geht ja auch nur um die Bösen und ihr seid ja nicht die Bösen, also müsst ihr da auch keine Angst haben. Was den Widerstand wirklich schwierig macht, wir haben das auch in der Vergangenheit gesehen, wir haben ja im Prinzip jede Legislaturperiode eine Verschärfung der Polizeigesetze und in der Vergangenheit, beispielsweise in der letzten Legislatur, wurden ja in Baden-Württemberg Staatstrojaner eingeführt. Auch da war der Widerstand wirklich schwierig und erfolglos. Deswegen dachten wir, wir fokussieren uns mal auf das Thema, bei dem wir vielleicht noch eine Chance haben, was zu verhindern. Und das war Palantir, also Gotham, weil das ja schon damals in der Öffentlichkeit kritisch gesehen wurde. Und ich denke, es ist uns mitgelungen, diese Kritik nochmal wirklich lauter zu machen. Und wie sich zeigt, gibt es auch in der Öffentlichkeit einen schlechten Rückhalt für die Nutzung von Palantir. Also die Leute sind massiv dagegen, was in dem Fall recht wenig bewirkt hat. Im Prinzip hat es nur bewirkt, dass die Landesregierung gesagt hat, gut, wir machen jetzt mal die 5 Jahre und danach, Indiana Ehrenwort, steigen wir um. Wir entwickeln parallel eine europäische Alternative. Das ist toll. Ich werde auch viel lieber von einer europäischen Alternative überwacht als von einer amerikanischen. Also da geht mir richtig das Herz auf. Von daher wird dann bald alles gut. Wir müssen jetzt nur noch 5 Jahre und dann haben wir eine Alternative. Genau, da gibt es tatsächlich zu meiner Überraschung jetzt schon die ersten Schritte in die Richtung. Heute um 6 habt ihr es vielleicht auch schon gehört. Der Bundesverfassungsschutz hat sich jetzt für eine Software aus Frankreich entschieden, die hatten wahrscheinlich auch eher damit geplant, Gotham einzusetzen, aber ich würde sagen, auch aufgrund des großen öffentlichen Drucks haben die da jetzt umgeschwenkt. Und ja, darüber kann man sich freuen. Ja, ein kleiner Sieg und ich würde mal tatsächlich Stand heute davon ausgehen, dass in Baden-Württemberg nach den 5 Jahren Palantir Geschichte sein wird. Aber das hilft uns jetzt erstmal nicht weiter, von daher müssen wir gucken, was wir jetzt noch bewirken können. Mal schauen, ob es was bringt. Teil des Widerstands war auch eine Petition. In Baden-Württemberg gibt es seit Mitte letzten Jahres die Möglichkeit von Online-Petitionen an den Landtag. Ich weiß nicht, Sebastian, bist du da? Nee, morgen ist der Sebastian Müller da, der die Petition ins Leben gerufen hat, die auch sehr erfolgreich war tatsächlich. Also die hat das Quorum erreicht und wurde daraufhin als erste von so einer Petition, gab es tatsächlich eine öffentliche Anhörung zu dem Thema. Die Petition auch hier war gegen Palantir, also gegen Gotham, nicht gegen das Polizeigesetz. Das ist insofern ein Stück weit schwierig, als dass im Gesetz ja nichts von Palantir steht. Also ich kann halt schwierig gegen etwas sein, was nicht im Gesetz steht. Dann hätte ich ja jetzt, sonst müsste ja im Prinzip, wenn ich mit so einer Petition erfolgreich bin, die Landesregierung konkret eine Software ins Gesetz schreiben, die oder eine konkrete eine Software verbieten. Oder das Land müsste die gekaufte Software in die Schublade legen und hätte erstmal keine Alternative, was von Anfang an aus meiner Sicht schlechte Chancen hatte. Ich will aber die Petition überhaupt nicht kleinreden, war wirklich gut und toll, dass es die gegeben hat und hat noch mehr Öffentlichkeit für das Thema geschaffen, hat leider trotzdem keine Veränderungen herbeigeführt. Aber wie gesagt, sie hat für Öffentlichkeit gesorgt, beispielsweise die organisierten Fanszenen haben dagegen mobilisiert, haben zum Unterzeichnen der Petition öffentlich wirksam geworben, was eine coole Aktion war. Und als Konsequenz hatte ich schon gesagt, es gab eine öffentliche Anhörung vor dem Petitionsausschuss. Das war eine ganz bemerkenswerte Veranstaltung. Also hier sieht man so die Hauptteilnehmer, eine Mitarbeiterin vom LFDI, der LFDI Keber, meine Wenigkeit, der Sebastian Müller, der Herr Weber, der nette Käufer von Palantir und die Polizeipräsidentin. Wir saßen gegenüber den Mitgliedern vom Petitionsausschuss, die praktisch im U um uns herum gesessen sind, und ja, die Veranstaltung war auf eine Stunde angesetzt. Der größere Teil der Zeit wurde aus meiner Sicht mit Selbstbeweihräucherung der Regierungskoalition und dem Offenbaren von wirklich massiver Unkenntnis des Gesetzes von den Parlamentariern, ich will nicht sagen verschwendet, aber wir hätten viel interessantere Diskussionen führen können. Wir sind wirklich sehr an der Oberfläche geblieben. Und ja, ich war ein Stück weit erschrocken, wie schlecht die Parlamentarier, die dieses Gesetz beschlossen haben, dieses Gesetz kannten. Also die haben wirklich die Polizei gefragt, was die vorhaben zu tun, statt die Sachen, die sie wollen, ins Gesetz zu schreiben. Und die haben tatsächlich der Polizei Fragen gestellt zu Themen, die im Gesetz geregelt waren. Also die haben wirklich offensichtlich das Gesetz entweder nicht gelesen, vergessen oder eine komische Show gespielt. Ja, da gab es auch einige, zumindest für uns zwei, lustige Situationen, nämlich der Herr Weber hat nochmal erklärt, warum das Gesetz definitiv verfassungskonform sei. Er hat es damit begründet, dass er es ja selber geschrieben habe. Also da mussten wir lachen und wurden gerügt. Aber ich will jetzt nicht alles kleinreden. Es hat noch mal mehr Öffentlichkeit gegeben und hat die Polizei musste sich einige Fragen gefallen lassen. Die waren allerdings wirklich gut vorbereitet und haben wirklich mehrfach beteuert, wie vertrauensvoll sie doch sind und dass sich keiner Sorgen machen muss und dass diese Petition komplett unnötig sei und es sei ja sowieso nur eine Übergangslösung, also eine Brückentechnologie, und danach wird alles noch besser. Ich will auch überhaupt nicht unterstellen, dass die Polizei da lügt. Also ich glaube schon, dass die es jetzt nicht böse meinen, aber ja, mein Demokratieverständnis sieht halt anders aus. Also wenn ich irgendwas nicht will, dass die Polizei es tut, dann verbiete ich es der Polizei im Gesetz und erlaube ihr nicht Sachen und sage dann, ja, aber ihr werdet doch hoffentlich euch dran halten oder nicht alle eure Kompetenzen ausnutzen. Das macht für mich keinen Sinn. Gut, dann gibt es in unserer Community auch immer wieder die Hoffnung, ja, man muss nur vor das Bundesverfassungsgericht gehen und die kippen das Gesetz dann schon. In Baden-Württemberg habe ich da relativ wenig Hoffnung. Wie ich schon gesagt habe, die Baden-Württemberger haben aus den Niederlagen der anderen Bundesländer gelernt und das Gesetz so formuliert, dass es mutmaßlich in ganz überwiegender Anzahl verfassungskonform sein wird. Das finde ich grundsätzlich schon mal sehr schade, weil ich hätte mir eigentlich erhofft, dass das Bundesverfassungsgericht insgesamt dieses Thema Datenanalyse grundweg für verfassungswidrig verbietet. Das ist allerdings nicht der Fall. Weil, ja, ich meine, ich möchte nicht ewig ausschweifen, aber die Tatsache, dass man einfach Daten, die zu einem völlig anderen Zweck erhoben worden sind, alle und die aus einem guten Grund getrennt gespeichert werden, dass man jetzt sagt, okay, dieses Aufheben der Zweckbindung, was ein Grundrecht ist, das geben wir jetzt auf und kippen alle Daten zusammen in eine große Datenbank. Das halte ich für meiner persönlichen Meinung für nicht verfassungskonform. Allerdings, das Bundesverfassungsgericht hat das im Grundsatz noch nie für gesetzeswidrig erklärt. Das heißt, das ist erlaubt und mutmaßlich wird es in Baden-Württemberg jetzt kein Urteil geben, dass dieses Gesetz in Gänze kippt, wie wir es beispielsweise bei Vorratsdatenspeicherung oder so in der Vergangenheit gesehen haben. Was allerdings spannend wird, und dazu gibt es noch kein höchstrichterliches Urteil, ist die Verwendung von KI zu so einer Datenanalyse. Wir haben beispielsweise in Hessen jetzt schon zwei Verschärfungen oder zwei Nachbesserungen von deren Datenanalysegesetz gesehen. Das ursprüngliche Gesetz wurde vom Verfassungsgericht teilweise aufgehoben. Die haben dann nachgebessert und haben dann nochmal die Nachbesserung nachgebessert, in der sie dann allerdings explizit KI zur Datenanalyse erlaubt haben. Und ich habe noch eine gewisse Hoffnung, dass das Bundesverfassungsgericht KI für die Datenanalyse untersagen wird. Mal schauen, was draus wird. Wir werden es wahrscheinlich dieses oder nächstes Jahr erfahren, weil auch gegen dieses Gesetz in Hessen zum Thema Datenanalyse mit KI gibt es eine Verfassungsbeschwerde. Schauen wir mal, was draus wird. Und um die Laune noch ein bisschen schlechter zu machen, ist ja auch der letzte Talk des Tages, wird es die nächsten 5 Jahre nicht besser werden. Denn auch in dieser Legislaturperiode müssen wir auf jeden Fall die Sicherheitsbehörden zeitgemäß ausstatten. Wir müssen das alle 5 Jahre machen, weil die Zeit geht ja vorwärts und dann muss wieder neu ausgestattet werden. Auch hier im Koalitionsvertrag steht drin, was schon in der letzten Legislaturperiode beteuert wurde. Also es wird definitiv eine europäische Alternative zu Palantir geben. Das ist aber schon alles. Hier steht keine Open-Source-Lösung oder sonstiges, sondern nur einfach ein anderer kommerzieller Anbieter. Es geht also nicht um mehr Transparenz, mehr Nachvollziehbarkeit oder Ähnliches. Es geht letztlich nur um das Thema digitale Souveränität. Also man möchte sich nicht von den USA abhängig machen. Zusätzlich bekommen wir dann sogenannte künstliche Intelligenz zur Auswertung digitaler Beweismittel. Wir bekommen intelligente Videoüberwachung, also KI-Videoschutz. Das wird richtig toll, das heißt, die verknüpfen die Videokameras in der Öffentlichkeit mit einer KI, die dann schön unser Verhalten analysiert und wenn wir uns nicht konform verhalten, Alarm schlägt. Außerdem werden wir bekommen automatisierten Bildabgleich im Internet. Das ist das, was wir alle heutzutage schon machen können mit Plattformen wie Clearview AI und PIMeyes. Auch da ist die Polizei sehr neidisch, dass solche Plattformen von ihnen nicht verwendet werden darf und dass die Polizei dabei ignoriert, dass beide bestehenden kommerziellen Systeme ganz klar in Europa gegen die DSGVO verstoßen. Ja, stört die jetzt nicht weiter, die wollen das einfach auch benutzen und die Rechtsgrundlage wird dafür mutmaßlich kommen. Da habe ich jetzt keinen Zweifel dran, dass die Grünen jetzt da auf einmal ihr Gewissen entdecken und den Aufstand planen, sondern wir können davon ausgehen, dass wenn das im Koalitionsvertrag drinsteht, dann wird es auch ohne größere Diskussionen passieren. Wir erinnern uns, im letzten Koalitionsvertrag stand noch nicht mal was von automatisierter Datenanalyse. Die Grünen haben trotzdem zugestimmt. Von daher wird all dieses passieren, davon gehe ich aus. Und weil es so schön war und soll auch der Präventivgewahrsam ausgeweitet werden. Präventivgewahrsam ist, wenn man noch nichts getan hat, aber die Polizei glaubt, man hat was getan, man wird was tun, beispielsweise, weil man auf einer Datenanalyseplattform als Verdächtiger gelistet wird, kann man präventiv in Haft gesteckt werden. Die Polizei in Baden-Württemberg, also die Landesregierung will das ausweiten, sodass es noch viel öfters passieren darf. Ja, toll. Hier der Link zur Präsentation. Zum einen hier oben, oder ihr scannt den QR-Code ab. Hier unten seht ihr, wie ihr mich erreichen könnt, wenn ihr Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Sonstiges habt. Wenn ihr sagt, ihr wollt auf den letzten Metern noch gegen Palantir aktiv werden, hatte ich ja vorhin kurz gezeigt und auch auf den Folien verlinkt, das Bündnis, da könnt ihr den Social-Media-Accounts folgen, könnt in die Signal-Gruppe kommen und da ein paar Infos kriegen und von dort aus euch auch weiterhangeln und zu unseren Orga-Gruppen und aktiv werden. Und das Schöne ist, ja, wie ich schon gesagt habe, wir bekommen nochmal eine Polizeigesetzverschärfung, also wir dürfen gleich das nächste Bündnis gründen oder das alte recyceln, also es wird uns nicht langweilig. Gut, dann bin ich durch und ich freue mich über eure Fragen.
Moin, okay, funktioniert. Für wie realistisch halten wir das, dass in 5 Jahren irgendwas Vergleichbares aus dem europäischen Markt gekommen ist? Ich meine, wenn man sich sowas wie das Mannheimer Modell anschaut, wo sie ja schon seit Ewigkeiten versuchen, da was ranzutrainieren oder teilweise auch Polizisten zum sich prügeln abstellen, damit man mehr Trainingsdaten hat. Das ist seit, glaube ich, 10 Jahren so. Da ist ja immer noch nicht fertig, dass es irgendwie sinnvolle Daten liefert. Also so einen ausgereiften Palantir- oder Gotham-Ersatz. Wie realistisch ist es, dass wir das in 5 Jahren kriegen?
Ja, Glaskugelfrage. Ich würde mal sagen, angesichts der Tatsache, dass ja jetzt der Bundesverfassungsschutz sich für eine andere Software entschieden hat, stehen wahrscheinlich die Chancen ganz gut. Also wir haben jetzt 5 Jahre Zeit, diese Plattform irgendwie auf ein Level zu heben, die halbwegs funktionabel ist. Von daher halte ich es für realistisch. Also realistisch war es im Prinzip schon immer. Man hat sich halt nur nicht rechtzeitig drum gekümmert.
Ja, danke schön. Also jetzt, wenn wir mal weglassen die Frage, ob man da sowas überhaupt haben will, wenn man sich sozusagen auf Palantir konzentriert. Bei der Strategie, klar, grüne Basis, dann SPD und Linke und so. Ist es nicht vielleicht doch mal überlegenswert, ob man versucht, auf die CDU-Leute zuzugehen, dass man sozusagen vielleicht Leute, die das so ähnlich sehen, gibt es ja durchaus auch in eher konservativen Kreisen etc., die zumindest mal keine Lust haben auf ein US-Ding, dass man vielleicht eher mal da die Abgeordneten, klar, die haben eine komfortable Mehrheit, aber ist das etwas, was sinnvoll wäre?
Ja, ich finde, wenn man die Möglichkeit hat und man kennt da vielleicht Leute, die man ansprechen soll, ja, macht's. Aber ich halte die Chancen für wirklich sehr gering. Schon allein deswegen, weil die sich jetzt alle dahinter verstecken werden, dass das Geld schon ausgegeben ist und jetzt keiner mehr sagt, okay, wir blasen das Projekt jetzt noch ab. Das geht wahrscheinlich in den nächsten Wochen live und den Stecker zieht jetzt, glaube ich, erstmal keiner. Schon allein deswegen, weil sich dann nachher keiner vorwerfen lassen will, dass er schuld ist an irgendwelchen Straftaten, die mit der Plattform dann angeblich hätten verhindert werden können. Also diese, ja, da stellt sich aus meiner Sicht niemand ins Feuer und bei der CDU gibt es da, ich habe da keinen tieferen Einblick, aber ich habe zumindest aus meiner Wahrnehmung gibt es da keine große interne Opposition dagegen. Die sind zwar natürlich alle nicht glücklich und sind sicher in den letzten Monaten durch Trump noch ein bisschen unglücklicher geworden, aber die versichern sich da schon so weit selber, dass das alles passt, erzählen sich irgendwas von jahrealten Fraunhofer-Gutachten, die sie selber nicht gelesen haben. Und daher bei der CDU halte ich die Chance, dass die da jetzt noch sagen, wir machen das nicht, für sehr gering.
Was für halbwegs glaubwürdige Positivbeweisversuche gibt es, dass damit Straftaten verhindert werden?
Also ich kenne keine. Es gibt öffentliche Beispiele. Es gibt ein Beispiel von diesem Reichsbürgernetz, von dem die hessische Polizei, meine ich, behauptet hat, sie hätten es nur mit Palantir, also mit Gotham, aushebeln können. Aber ganz grundsätzlich ist es ja schon so ein, aus meiner Sicht so ein Geburtsfehler von dieser ganzen Gesetzgebung, nämlich, dass die Polizei überhaupt gar nicht schlüssig nachweisen kann, welche Lücken sie überhaupt hat. Also es ist ja nicht so, dass wir hier täglich mit schwersten Straftaten konfrontiert sind und mit dem Rücken zur Wand stehen und nicht wissen, was wir machen sollen und jetzt müssen wir nach jedem Strohhalm greifen, sondern in deren eigenen Kriminalitätsstatistik gehen die Zahlen zurück. Und dann zu sagen, wir haben hier eine extreme Schutzlücke und müssen Grundrechte einschränken, also das sehe ich schon an dem Punkt für nicht gegeben und hätte eigentlich erwartet, dass auch die Abgeordneten das so sehen, aber das ist ganz offensichtlich nicht der Fall. Und ja, die Vergangenheit zeigt ja leider auch, dass wenn dann doch schwere Straftaten passieren, dass man dann nicht selbst reflektiert sagt, jetzt haben wir da so viel gemacht und es wurde trotzdem nicht verhindert, sondern in der Regel fängt man dann ja an zu sagen, ja, aber die Befugnisse waren halt zu wenig. Wir müssen die Befugnisse ausweiten. Also sowas funktioniert leider immer nur in die eine Richtung.
Ist bekannt, wie viele Lobbyisten Palantir in Deutschland einsetzt? In dem Bericht von Republik aus der Schweiz, die sprechen ja von über 60 allein für die Schweiz und da sind sie ja an allen Stellen gescheitert, weder Militär noch Polizei setzt sie ein.
Also mir ist es nicht bekannt. Ich kenne auch keine Geschichten aus Baden-Württemberg, dass es da einen großen Lobbydruck von Palantir gab. Ich glaube, in Baden-Württemberg haben die sich da einfach polizeiintern relativ schnell entschieden. Die wollten einfach eine Lösung und dann haben sie den einfachsten Weg gewählt und der war der Rahmenvertrag, mit den Bayern geschlossen hatte. Von daher glaube ich noch nicht mal, dass da allzu viel hinter den Kulissen gelaufen ist. Ich weiß, dass es von Palantir Einladungen gibt, die Systeme beispielsweise in Bayern anzuschauen. Das ist auch passiert. Aber ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als die Entscheidung gefallen ist, gab es da noch wenig öffentlichen Druck dagegen und wenig öffentlich wahrnehmbare Alternativen. Von daher war wahrscheinlich die Entscheidung bei der Polizei ziemlich schnell gefallen.
Ich hatte noch mal eine Frage zu diesen Datenquellen. Und zwar wird ja gesagt, die Vorgangsdaten für unbeteiligte Personen nicht benutzt werden. Okay, jetzt sind aber Vorgangsdaten, ist nur ein Begriff von diesen 8 Datenquellen, die davor gelistet waren. Oder ist es so ein Überbegriff generell für Daten? Also steht da basically drin, eine von diesen Kategorien dürfen wir nicht benutzen, die anderen 7 können wir ohne Probleme benutzen?
Oh, da fällt mir jetzt aus dem Kopf der Überblick übers Gesetz. Du meinst diesen Abschnitt?
Genau. Wir schreiben.
Naja, da möchte ich mich jetzt juristisch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Das müsste ich mir nochmal in Ruhe angucken und bin da auch kein Experte, aber du meinst, dass Vorgangsdaten explizit ausgenommen wurde, aber nicht Vorgangsdaten, aber doch Daten von Unbeteiligten sind benutzbar. Ja, könnte sein, dass das irgendwie so ein juristischer Beruhigungstrick ist. Ich habe es mir noch nicht in Ruhe daraufhin angeguckt.
Also erstmal vielen Dank. Ich fand das sehr, also für mich sehr informativ und mit dieser sachlich ruhigen Stimme, ja, sehr, sehr gut. Vielen Dank. Es hieß, das sei verfassungskonform. Aber wir wissen doch, dass Daten, die US-Firmen haben, automatisch in die USA geschickt werden müssen. Also seit Snowden wissen wir das. Und wieso ist es datenkonform, dass meine Daten oder unsere Daten dorthin gebracht werden dürfen? Wäre das nicht ein Hebel zu sagen, nein, es ist nicht verfassungskonform?
Du machst in deiner Frage eine Annahme, die wahrscheinlich vielleicht nicht stimmt, nämlich dass Daten in die USA fließen. Also technisch ist die Konzeption so, dass es dieses Datencenter gibt, was von der Polizei betrieben wird, und in dem Datencenter läuft die Software. Und die Daten bleiben im Datencenter und fließen nicht aus dem Datencenter ab in die USA. So ist die Konzeption von der Plattform.
Und wer garantiert das?
Garantieren, also ich kann dir nur sagen, was die Argumentation ist. Ich kann dir nicht sagen, es ist nicht meine Meinung oder mein Wissen. Also garantieren tut es die Tatsache, dass es ein Konzept gibt, was das vorschreibt, und an die Konzepte wird sich gehalten. Und die sind vielleicht von irgendjemandem geprüft, wahrscheinlich durch die Polizei selber. Ja, also es gibt diesen einen Prüfbericht von Fraunhofer, die haben das ich glaube 2024, haben die sich praktisch mal die Software angeguckt, die in Bayern in Verwendung war. Wir wissen nicht, was ihr Prüfauftrag war. Wir wissen nur, dass, also öffentlich wird halt gesagt, Fraunhofer hat bestätigt, dass alles passt. Solche Prüfberichte sind, ja, also wenn weder der Prüfauftrag noch der Prüfbericht veröffentlicht worden sind, relativ wertlos. Fünfmal wertlos sind die ja im Prinzip nach jedem Update. Weil ich müsste ja nach jedem Update von der Software neu prüfen. Und das passiert nicht. Also wir haben dann in irgendeinem Prüfbericht, der sagt, vor ein paar Jahren war mal alles supi. Jo. Ich meine, ja, also deswegen wird es nicht gekippt werden, weil ein Verfassungsgericht schaut sich ja ein Gesetz an und keine praktische Ausgestaltung. Und wenn das vom Gesetz her passt, wird es nicht gekippt vom Bundesverfassungsgericht. Natürlich könnte jetzt beispielsweise, wenn der LFDI eine Prüfung vor Ort machen würde, was er, glaube ich, nicht darf und wahrscheinlich auch das Know-how nicht hat, und der würde jetzt da irgendwelche Sachen finden, könnte der die Hand heben. Das würde aber am Ende auch nur im Idealfall dazu führen, dass die Lücke schließen, nicht dass die das System abschalten. Ich glaube, er könnte die Nutzung nicht direkt untersagen. Also das wird nicht ziehen, das Argument.
Ich hätte noch eine Frage zu den Datenquellen. Da meintest du ja einerseits, dass Verkehrsdaten mit reingenommen werden. Da wollte ich fragen, ob man weiß, was für Verkehrsdaten. Also jetzt, wenn ich geblitzt werde beispielsweise oder irgendwo falsch parke, kommt sowas mit rein? Oder genau, oder was wird da so gesammelt? Oder nur, wenn ich irgendwie bei einer Polizeikontrolle aufgeschrieben werde, weil ich mich irgendwie massiv daneben benommen habe oder so. Und die andere Frage, die ich hätte, wäre so zu der mit Einbeziehung von so Daten im Internet. Gibt es da, also weiß man, ob Palantir auch dafür genutzt werden kann, so das Internet zum Beispiel jetzt nach meinem Gesicht zu durchsuchen, oder muss das irgendjemand sich selber händisch oder mit irgendeiner anderen Software überlegen, wo er vielleicht mich oder einen Verdächtigen oder so findet und das dann wiederum sich runterladen und in diese Palantir-Software-Geschichte einspeisen?
Zum Thema Verkehrsdaten, also ich denke, wir haben da ein Missverständnis. Ich hoffe wahrscheinlich eher bei dir als bei mir, aber ich bin nicht hundertprozentig sicher. Also es geht nicht um Straßenverkehrsdaten, sondern um Verkehrsdaten im Sinne von, ich habe mit dem und dem telefoniert, ich war und so weiter.
Ja, das war das Missverständnis.
Aber also ich lese das tatsächlich nicht als Straßenverkehrsdaten, sondern als Kommunikationsverkehrsdaten, also im Sinne von Metadaten und nicht inhaltlich. Und die zweite Frage zu dem Thema Gesichter, also jetzt gibt es keine Daten, gibt es keine Gesetzesgrundlage zu dieser Gesichtssuche. Theoretisch wäre es möglich, dass, also der direkte Internetzugriff ist auch nicht erlaubt, aber jetzt könnte theoretisch die Polizei zu irgendeiner Social-Media-Plattform gehen und sagen, exportiere mir mal alle Nutzerprofile. Und dann kann ich die ja praktisch gesondert und im Einzelfall importieren und die auch in die Suche mit reinnehmen. Aber das wäre jetzt eine böse Unterstellung.
Okay, ich habe zwei Fragen. Das eine ist eine Frage, die mich auch sehr beschäftigt. Also wie schafft man es, dass Abgeordnete und politische Entscheidungsträger solche Entscheidungen informiert treffen, ja, weil das erleben wir ja auf Bundesebene, auf Landesebene, dass die teilweise weder die Rechtslage kennen, noch sich dessen bewusst sind, was sie da unter Umständen entscheiden. Das ist die eine Frage. Und die andere Frage, ich habe ein Stück weit freudvoll mitbekommen, dass der Verfassungsschutz, auch Teile des Militärs und andere sich ja bewusst gegen diese Software-Einsätze entschieden haben. Warum hat es keinerlei Auswirkungen auf die Landespolizeien in ihren Entscheidungen? Liegt es wirklich nur am Geld und am politisch macht man mit Sicherheit gerade halt mehr Stimmen, geht man besser auf Stimmenfang wie für mehr Freiheit, keine Ahnung. Also das sind die zwei Fragen. Warum? Da liegen ja Informationen und gewichtige Gründe vor. Ich glaube nicht, dass es nur der öffentliche Druck ist, sondern ich hoffe, dass es da auch noch einige kluge Köpfe gibt.
Ja, ich kann wiederum selber nicht in die Köpfe von den Abgeordneten reingucken. Also vielleicht haben die zu viel zu tun, vielleicht ist denen egal, vielleicht haben sie ein sehr grenzenloses Vertrauen in die jeweiligen Ministerien und in die Polizei. Ich weiß es nicht. Also was kann man tun? Ja, ich meine, man kann selber versuchen, sich Know-how anzueignen und mit den Leuten reden. Also viel mehr wüsste ich da jetzt nicht. Alternativ, die halt nicht wählen und Leute wählen, die Ahnung haben. Aber das hat sich jetzt ja auch in Baden-Württemberg nicht über die Jahrzehnte bewährt. Also da sehe ich, ja, also mehr wüsste ich nicht, aber gleichzeitig will ich immer jeden animieren, nicht irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken, sondern es ist ja auch eine Chance. Also wenn ich sehe, dass jemand keine Ahnung hat, aber ich selber Ahnung habe, dann kann ich ja versuchen, mein Wissen zu transferieren. Und das kann ich im Idealfall, wenn ich mit den Leuten rede und mich nicht zu Hause am Computer drüber aufrege, wie dumm alles sind. Also man kann da schon was bewegen, weil die Parlamentarier sind in der Regel ja auch keine bösen Menschen, sondern im Gegenteil, die freuen sich ja, wenn die jemanden haben, der ihnen Informationen gibt, die selber nicht haben. Weil die leben ja auch ein Stück weit in ihrer Bubble. Also die ja, sind gleichzeitig unter irgendwelchen sozialen oder ja, Fraktionsdruck. Also die sind da in ihrer Regierung und da wollen sie auch drin bleiben, weil wenn sie da rausfliegen, haben die immer Angst, dass die nicht wieder gewählt werden. Und gleichzeitig wollen die wenig öffentlich diskutieren, weil die finden irgendwie Diskussion blöd und es muss immer alles total einheitlich sein. Und die Reihen müssen geschlossen bleiben. Von daher, ja, man hat ja gesehen, dass in dem Fall, glaube ich, ganz, ganz viele doch irgendwie ein ungutes Gefühl hatten, aber dann doch es nicht gereicht hat, um den großen Schritt zu tun und zu sagen, nein, da gab es vereinzelte Stimmen, aber die waren einfach nicht genug. Und deine zweite Frage habe ich vergessen.
Die Kommunikation untereinander, also wenn der Verfassungsschutz und
Ministerien dagegen, ja, ich denke mal, dass das war, also am ehesten kann ich es mir damit erklären, dass die jetzt beispielsweise in Baden-Württemberg halt ihre Entscheidung schon getroffen haben, die haben schon ihr Geld ausgegeben, die haben öffentlich mehrfach beteuert, dass es überhaupt gar kein Problem gibt und dass alles total safe ist. Und wenn die jetzt auf einmal rausgehen und sagen, ja, wir haben es uns anders überlegt, dann haben die vermutlich Angst, dass die ihr Gesicht verlieren. Und deswegen ziehen die es halt durch. Ja, man kann die Hoffnung haben, dass sie es beim nächsten Mal besser machen.
Ja, ich würde zu der Frage politischer Entscheidungsprozesse noch ein bisschen was ergänzen. Also muss man natürlich sehen, dass jeder eben, du hast gesagt, Bubble, also in seinem Beziehungsgeflecht ist. Die Tatsache, dass die CDU oder sagen wir mal, dass aus dem Polizeiapparat diese Beschaffung zu dem Zeitpunkt passiert ist, zu dem sie passiert ist, das war nicht Zufall. Zynisch gesagt kann man sagen, je unwichtiger eine Entscheidung ist, desto eher wird sie nach Sachverstand getroffen und ansonsten nach machtpolitischen Überlegungen. Die CDU wusste schon, dass sie durch die Beschaffung bei den Grünen ein massives Potenzial an Widerstand herauslockt. Aber der Zeitpunkt, so relativ kurz vor der Landtagswahl, wussten sie auch, dass Kretschmann oder dann Özdemir das Ding nicht zu einer Koalitionsfrage werden lassen. Also es war völlig klar von Anfang an, egal wie sehr der Widerstand auf grünen Seite ist, sie würden es nicht zum Bruch kommen lassen, weil das eben die Wahlchancen bei der heraufdämmernden Landtagswahl massiv reduziert hätte. Also wusste man, wenn man jetzt nach vorne geht, gibt es zwar Widerstand, aber am Schluss geht das Ding durch. Und je näher es zur Wahl geht, desto weniger wird es dann zu Wellen führen. Das ist leider so, aber letztendlich geht es jedem von uns so, dass quasi der Erhalt des eigenen Arbeitsplatzes oder der eigenen Erwerbsquelle immer so eine sehr maßgebliche Quelle ist, die Entscheidungsprozesse steuert. Und bei einem Politiker, insbesondere einem Landespolitiker kurz vor der Landtagswahl, ist halt die Chance auf Wiederwahl oder bei den Leuten, die jetzt sogar in Ministerien sind, ist halt schon eine sehr relevante Frage. Und dass manche Sachen oder viele dieser Prozesse spielen auf dieser Klaviatur auch ganz bewusst.
Genau, und die Polizei hat es ja letztlich auch clever gemacht. Die haben den Vertrag abgeschlossen und haben das Parlament somit vor vollendete Tatsachen gestellt. Und dann mussten die Grünen halt abwägen, machen wir jetzt einen großen Aufstand oder winken wir es durch? Und offensichtlich haben sie sich dafür entschieden, es durchzuwinken, weil sie ihre Erfolgschancen mit dem Durchwinken höher gesehen haben als mit dem Aufstand. Sagt ja auch was. Und es hat auch funktioniert.
Gut, ich denke, wir sind fertig. Jetzt nochmal einen großen Applaus für Leiby. Applaus